Herzlich willkommen zu 2x2.
Ich bin Lina.
Und ich bin Gina.
Eine ist mit Zwillingen schwanger.
Eine hat zweijährige Zwillinge.
In diesem Podcast klären wir alle Fragen, die wir uns selbst gestellt haben. Wir teilen unsere Erfahrungen mit Zwillingen und nehmen euch mit in unserem Alltag.
Es ist auch unser Mädelsabend, bei dem wir uns ehrlich über Sorgen und Glücksmomente austauschen. Und wir freuen uns, wenn ihr Teil dieser Runde werdet.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Wir freuen uns riesig, wieder eine für euch aufnehmen zu können. Wir freuen uns riesig auf unseren Mädels. Morgen ist es diesmal, kein Abend. Wir haben 9.44 Uhr. Ach nee, stimmt gar nicht. Jetzt habe ich gerade die Uhrzeit vom Screenshot angeguckt. Wir haben 11.38 Uhr, sorry, denn es ist fast ein Mädelsmittag. Ich schaue nämlich schon gerade auf den Screenshot von unseren Fragen, die ihr uns gestellt habt. Das hier wird nämlich eine Q&A-Folge. Wir haben über Insta ganz, ganz viele Fragen von euch gesammelt. Wir wollen uns heute so ein bisschen gegenseitig löchern. Und ich fange jetzt direkt mal an. Die Frage geht an dich, Gina.
Okay.
Hat man als Zwillingsmama früher als eine Einlingsmama Mutterschutz?
Nein, hat man tatsächlich nicht. Also der Mutterschutz beginnt auch für Zwillingsmamas 6 Wochen vor dem errechneten Geburtstermin. Dafür hat man aber nach der Geburt 12 Wochen Mutterschutz anstatt der üblichen 8 Wochen.
Ja, das ist aber nicht das Doppelte.
Nee, ist es nicht. Sind das einfach nur 4 Wochen länger.
Das ist ja schon ein bisschen frech.
Ja, ich finde es auch komisch, dass man vorher nicht tatsächlich früher anfängt mit dem Mutterschutz, weil man ja schon einen größeren Bauch hat. Es wird einfach beschwerlicher.
Ja, voll. Und es ist ja auch sehr häufig so, dass man früher entbindet.
Genau, also mindestens 2 Wochen ist es ja meistens bei Zwillingen. Deswegen, aber immerhin hat man die 4 Wochen hintendran noch Mutterschutz und so ist es geregelt.
Okay, also Mutterschutzzeiten könnten auf jeden Fall noch mal ein bisschen überarbeitet werden. Die nächste Frage kommt von Ronja. Wo habt ihr eure Hebammen gefunden? Gerne Tipps zur Hebammensuche.
Das mit der Hebamme hat mir tatsächlich meine Freundin Alessia schon ganz früh geraten. Das war, als ich ihr eigentlich gesagt habe, dass ich schwanger bin, hat sie mir gleich gesagt, mach dich als erstes auf die Suche nach einer Hebamme, weil das super schwierig ist. Und das habe ich dann auch direkt gemacht. Ich habe einfach geguckt, welche Hebammen gibt es in Freiburg, habe die mir angeschaut. Teilweise hatten die eine Homepage und dann kann man sich ja schon so ein bisschen einlesen und so einen kleinen Eindruck bekommen. Und dann habe ich einfach verschiedene E-Mails geschrieben. Und
hattest du für dich denn irgendwelche Kriterien? War dir irgendwas wichtig?
Oh, gute Frage. Nee, ich bin eher so nach dem Bauchgefühl gegangen, ehrlich gesagt.
So wäre nett auch so. Wäre ein gutes Foto.
Ja, und genau. Also habe ich mir ehrlich gesagt keine Kriterien vorher überlegt. Also was irgendwie so ein bisschen zu mir passt und vielleicht auch schon so ein bisschen Erfahrung mitbringt. Und so haben wir dann auch unsere Hebamme gefunden. Also wir haben dann nicht lang gesucht. Wir haben dann ein paar Absagen bekommen. Also erstmal hat es Absagen gehagelt. Es gibt noch so eine Homepage, da kann man eine Hebammensuche auch starten. Da wurden mir dann auch noch mal welche vorgeschlagen. Und da war unsere jetzige auch dabei. Und die hat sich dann auch positiv zurückgemeldet und kannte mich lustigerweise durch meine Tätigkeit bei der Zeitung. Also die kannte mich durch den Namen und hat immer meine Artikel gelesen. Ja, und dann gab es ein Vorstellungsgespräch quasi, ne, wo sie uns mal besucht hat und wo man dann guckt, ob es passt. Und dann haben wir gesagt, es passt. Und
hat die da irgendwas schon so zu euch gesagt, was euch gewundert hat oder verunsichert oder so?
Beim ersten Termin waren wir alle noch so ein bisschen aufgeregt und schüchtern, glaube ich. Da haben wir uns so versucht anzunähern beim ersten Termin. Aber ich kann mich da auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so gut dran erinnern. Wie war es denn bei euch?
Bei uns, unsere Hebamme ist quasi so ein bisschen Mitschuld, dass wir dann so doch noch vor der Geburt umgezogen sind, weil unsere Eltern, also wir haben damals in so einer Dachgeschosswohnung gewohnt, direkt unterm Dach, das war der 5. Stock, die war auch super, super schlecht isoliert und das war ein sehr, sehr heißer Sommer und wir hatten da auch in der Wohnung immer 30 Grad. Eigentlich sobald wir wussten, dass ich schwanger bin, haben von uns beiden die Eltern gesagt, ihr müsst umziehen. Sofort sucht nach einer Wohnung. Und wir fanden unsere Wohnung aber so toll. Und ja, so die Meinung der Eltern ignoriert man ja schon mal ganz gerne. Und dann waren wir noch so, ah nee, klappt schon, passt schon. Wir wollen hier eigentlich nicht weg. Dann kam unsere Hebamme. Genau, die haben wir dann tatsächlich auch auf dem Balkon getroffen, weil es so heiß in unserer Wohnung an dem Tag war. Und das allererste, was sie gesagt hat, war, ihr zieht aber bitte noch um, oder? Und dann waren wir so, okay, jetzt sagen es unsere Eltern und die Hebamme, vielleicht sollten wir doch irgendwie
auf die Hebamme dann doch hören.
Ja, genau. Dann haben wir uns tatsächlich nach dem Termin richtig intensiv auf die Suche begeben.
Wie hattet ihr die gefunden ursprünglich, die Hebamme?
Über meine Frauenärztin. Also die meinte, ruf die mal an und mach jetzt mal schnell. Und das habe ich dann gemacht und das war irgendwie ein Treffer. Also ich habe mich gar nicht groß weiter informiert, weil die auch nett am Telefon war. Ich glaube, die dachte sich beim ersten Telefonat so ein bisschen, was sind das für eine? Weil ich war irgendwie so hypernervös und auch mit dieser ganzen Zwillingsschwangerschaft. Das war dann halt noch so super frisch und dachte dann auch so, wie selten das ist und so weiter. Und habe sie dann auch so gefragt, haben Sie denn schon mal Zwillinge betreut? Und sie war nur so, ja, und Drillinge? Schon total häufig? Und ich war so,
ja, man musste ja abchecken. Kann ja auch sein, ja, dass sie noch nicht so viel Erfahrung damit hat. Und wie oft kamen die zu euch vor der Geburt?
Oh, 2-mal, glaube ich nur. Mhm. Und dann nach der Geburt halt jeden Tag.
Da ist sie dann Gold wert wahrscheinlich,
ja,
oder?
Ja, voll. Also. Man freundet sich dann ja auch echt so ein bisschen an, weil die sieht einen ja in Zuständen, da sehen dich kaum die besten Freunde.
Ich glaube, letztes Mal hast du gesagt, da sieht man aus wie der letzte Mensch.
Ja. Wie so seit 2 Wochen nicht geduscht. Aber wir waren dann sehr, sehr zufrieden mit unserer.
Ja, bei uns kommt sie tatsächlich von Anfang an, kam sie einmal im Monat und jetzt kommt sie so im 2-Wochen-Rhythmus. Aber ich glaube auch so richtig davon lernen und profitieren tut man dann wirklich erst im Wochenbett, weil jetzt zeigt sie uns auch schon irgendwie so Babypflege und Wickeln und Stillen. Ja, aber es ist halt alles sehr theoretisch noch so. Aber man merkt halt, sie hat Erfahrung und die weiß, was sie tut.
Ja, aber cool, dass sie euch das schon zeigt, weil wir zum Beispiel, wir wussten halt gar nicht, wie man wickelt. Wir hatten ja wegen Corona auch keinen Geburtsvorbereitungskurs in Präsenz.
Ja.
In der Klinik, als die Kinder schon da waren, war das halt das allererste Mal, als dann die Krankenschwester da mal meinte, okay, dann stellen Sie sich mal hier gerade neben, ich zeige Ihnen, wie man wickelt. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass wir ein bisschen mehr vorbereitet gewesen wären. Ja. Deshalb richtig cool, dass sie es bei euch macht.
Das ist ein gutes Stichwort für die nächste Frage, die auch von Ronja kommt. Und zwar, nach welchen Kriterien habt ihr euren Geburtsort? Also die Geburtsklinik ist es ja bei uns beiden ausgewählt.
Ja, ich glaube, da kann ich für uns beide sprechen, oder? Weil wir gar nicht richtig eine Wahl hatten. Zu mir wurde zumindest direkt am Anfang gesagt, gut, Zwillinge, da müssen Sie wohin, wo es eine Kinderklinik gibt. Und da kommt in Freiburg nur die Uniklinik in Frage. Und damit war das Ding durch.
Genau, ich hatte noch kurz zwischen St. Josephs Krankenhaus und Uniklinik überlegt, weil ich eben auch sehr viel Positives vom St. Josephs gehört habe. Dann hat aber doch die Sicherheit bei mir oder das Sicherheitsgefühl bei mir Ausschlag gegeben, dass ich wirklich alles an einem Ort haben wollte. Und
genau, weil das muss man ja jetzt für alle Nicht-Freiburger sagen. Das St. Josephs Krankenhaus ist ein kleines, vielleicht ein bisschen sympathischeres Krankenhaus in Freiburg, was aber nicht diese Kinderklinik hat, sondern wenn dann was wäre, müssten die Kinder in die Uniklinik verlegt werden.
Genau, und das will man dann ja nicht.
Genau.
Dass man dann irgendwie alleine ohne die Babys irgendwie...
Ja, oder dann halt auch noch einen Klinikumzug.
Dann ist die Entscheidung relativ schnell auch bei uns gefallen. Ja. Und eben Vorstellungstermin hattest du ja wahrscheinlich auch, oder?
Ja.
Anmeldungstermin, ja. Und da hatte ich auch ein total gutes Gefühl.
Sind mega kompetent auf jeden
Fall. Sehr kompetent und auch total nett. Und das war jetzt gar nicht so, stellt man sich ja oft vor bei so einer großen Universitätsklinik, so ein bisschen Taubenschlag-Atmosphäre, aber war jetzt bei mir gar nicht. Die haben sich super viel Zeit genommen und ich habe ein gutes Gefühl.
Aber wenn du die Wahl gehabt hättest, wäre für dich zum Beispiel auch eine Hausgeburt in Frage gekommen oder bist du schon eher Klinikmensch?
Nee, ich glaube, ich bin da schon eher Klinikmensch. Ja. Also ich mache ja meinen Geburtsvorbereitungskurs im Geburtshaus Freiburg, also einem Ort, wo die Frauen halt mit Hebammen entbinden und keine Schmerzmittel, glaube ich, außer Buscopan verabreicht werden können.
Ach, krass.
Das finde ich schon.
Weil keine Ärzte vor Ort sind?
Ja, genau, weil die Hebammen das, glaube ich, nicht dürfen aus versicherungstechnischen Gründen. Ich glaube, ich hätte mich das nicht getraut. Also mich reizt die Idee, aber nee, im Endeffekt bin ich einfach ein totaler Sicherheitsmensch und...
Ist bei mir auch so.
Die nächste Frage kommt von Reiki und zwar, kannst du die als erstes mal beantworten, Lina, weil ich noch keine Erfahrung damit habe. Wie hast du es mit dem Stillen gemacht? Hast du auch die Flasche gegeben? Erzähl gerne mal ein bisschen.
Eigentlich muss ich sagen, ich fand das voll cool bei uns, weil bei Zwillingen, bei 2 Babys ist es ja offensichtlich auch der doppelte Arbeitsaufwand und Stillaufwand und Fütteraufwand und Wickelaufwand und allesaufwand. Deshalb war Leon von vornherein auch wirklich zu 100% mit eingebunden und wir haben uns das Ganze 50-50 aufteilen müssen. Also bei mir war sehr schnell auch klar, dass meine Milch nicht reicht, um komplett voll zu stillen, beide. Was ja für mich aber auch irgendwie Sinn macht, weil oftmals reicht es ja nicht mal für 1 und dann gleich 2 sehr hungrige Kinder. Also kein Vorwurf an meinen Körper an dieser Stelle. Aber genau, deshalb war halt von vornherein klar, wir müssen zufüttern. Dann war es immer so, dass ich gestillt habe. Also wir haben immer erst gestillt und dann die Flasche gegeben, weil wir schon wollten, dass sie so viel wie möglich Muttermilch trinken und dann quasi noch so den Rest mit der Prämilch auffüllen, den Hunger, den sie dann noch hatten. Dann habe ich immer erst gestillt und dann habe ich quasi das erste Kind an Leon übergeben. Der hat dann das Fläschchen gegeben, ich habe dann das zweite Kind gestillt und dann wieder an Leon übergeben. Und der hat das Fläschchen gegeben. Also bei uns war es dann echt von vornherein Stillen und Fläschchen. Und ja, wir mussten das auch beides immer komplett eigentlich zusammen machen. Jetzt komplett alleine, das war dann auch echt ein super Privileg, was wir da hatten, dass Corona war und Leon komplett zu Hause sein konnte, weil er da eben einmal komplett von vorne bis hinten dabei war.
Das heißt, du hast nicht synchron gestillt, also dir die gleichzeitig angelegt, sondern immer eingenommen. Dann
das habe ich auch schon mal gemacht, wenn der Hunger riesig war und einer nicht warten konnte. Aber ich fand es einfach, also es war unangenehm. Deshalb habe ich es so oft es ging vermieden. Aber klar, wenn der Hunger riesig war, dann kann halt ein Kind nicht 10 Minuten warten. Dann habe ich auch synchron gestillt.
Und wie, also ich frage jetzt selber nach, weil es mich gerade selber so beschäftigt, wir haben ja gestern schon drüber geredet, so der Zeitablauf im Wochenbett, wie oft melden die sich dann, haben die Hunger, haben die unterschiedlich dann Hunger oder was machst du, wenn der eine dann pennt und der andere aufwacht, so in welchem Rhythmus lief
das? Das war, glaube ich, tatsächlich auch noch eine Frage, ob die Kinder synchron schlafen.
Genau, das ist auch noch eine Frage aus dem Q&A.
Also für uns war tatsächlich auch ein Vorteil dieser Zufütterung von der Prämilch, dass die Jungs wirklich satt waren. Ich kenne das von Freundinnen, die eben nur gestillt haben, dass die Kinder sehr, sehr lange an der Brust hängen, aber halt nicht so viel bei rumkommt. Also ich meine, es ist ja auch logisch, halt so eine Flasche, die hat einfach einen anderen Druck dahinter. Als
kommt
irgendwie
mehr raus auch,
genau.
Oder?
Ja, voll. Unsere Kinder waren halt nach diesen Futter-Sessions wirklich satt. Dann waren die auch für 3 bis 4 Stunden satt. Wir haben uns dann eben alle 3, 4 Stunden so einen Timer gestellt, dass wir halt dann ungefähr wussten, okay, jetzt geht's los. Oder man muss es ja halt auch schon ein bisschen timen, wenn man 2 Kinder hat, dass eben nicht der Hunger so groß wird, dass einer warten muss. Ja, dann habe ich halt so alle 3, 4 Stunden, glaube ich, angelegt. Dann war das echt so eine Riesenroutine. Dann war es halt, wie gesagt, stillen, zufüttern, dann haben wir im gleichen Atemzug dann immer noch gewickelt und dann haben die halt erstmal geschlafen. Mhm. Am Anfang schlafen die noch so wahnsinnig viel. Das war auch voll witzig, weil, also ich bin da halt auch immer so mit dem Mindset dran gegangen, sobald die Kinder da sind, habe ich quasi keine freie Minute mehr für mich und muss nur noch liefern, liefern, liefern. Und dann war es aber wirklich, also diese nach dem Wochenbett, wo man sich dann schon ein bisschen kennengelernt hatte und ein bisschen eingegroovt hatte und wir eben diesen Rhythmus hatten, alle 3, 4 Stunden füttern, wickeln und dann pennen die. Und dann haben die halt auch für 3 Stunden geschlafen. Die sind ja am Anfang kaum wach. Ich war voll überfordert, was ich mache. Und ich habe dann irgendwann tatsächlich meine Hebamme gefragt, ob ich nicht irgendwie was mit denen machen soll.
Also, die liegen ja nur rum.
Die liegen nur rum und die schlafen nur. Und ist denen denn nicht langweilig? Ich dachte, ich muss jetzt die ganze Zeit hier meine Kinder bespaßen. Und dann hat sie auch nur voll gelacht und meinte, ah nee, genießt es mal noch. Es kommt noch früh genug. Aber die ersten Wochen waren dementsprechend wirklich viel entspannter, als ich mir das vorgestellt habe. Weil, wo ich jetzt auf die zweite Frage zu sprechen komme, wir auch sehr darauf geachtet haben, dass die beiden gleichzeitig schlafen. Also das ist auch wirklich ein Muss bei Zwillingen, weil wenn die in einem unterschiedlichen Rhythmus sind, dann kommt man nicht mehr zur Ruhe und hat keine Pausen mehr. So leid es einem dann tut, man muss den anderen dann wecken, um die in den gleichen Rhythmus zu bekommen und um die gleichzeitig zu füttern und zu wickeln, weil also es geht einfach nicht anders. So kann jeden verstehen, der jetzt sagt, das hört sich voll grob an und geh doch mal mehr auf die einzelnen Bedürfnisse ein. Aber also wenn man drin steckt, halt wirklich, dann hat man wirklich nur noch 1 Minute am Tag Zeit für sich. Und das geht einfach nicht, weil irgendwann muss man ja auch klarkommen. Wenn das mit den Kindern gut vereinbar ist, das kann ich ja jetzt auch wirklich nur aus unserer Erfahrung sprechen, die haben sich halt null beschwert oder so. Das war sehr easy bei uns und wir mussten auch sehr, sehr wenig die Jungs wecken, weil sie tatsächlich von vornherein in einem sehr ähnlichen Rhythmus waren. Und für uns war das voll essentiell.
Dann gab es noch eine Frage zum Thema ins Bett bringen und zwar, wie bringe ich meine Zwillinge ohne meinen Mann ins Bett? Bisher klappt das nur im Team.
Also kann ich jetzt auch nur aus unserer Erfahrung sagen, dass es im Team besser und schneller klappt. Allerdings sind unsere Jungs, also ich finde es immer so wahnsinnig schwierig, Tipps zum Schlafen zu geben, weil halt jedes Kind und jede Familie so unterschiedlich ist. Und ich mich da jetzt irgendwie nicht so anmaßen kann, zu sagen, macht's so und dann klappt's,
genau.
Bei uns zum Beispiel beim Mittagsschlaf sind wir in einer super chilligen Situation, dass wir es unseren Kindern irgendwie angewöhnt haben, dass sie alleine in den Schlaf tatsächlich finden. Ich muss sagen, ich habe schon von vornherein darauf geachtet, dass ich die Jungs auch mal so 10 Minuten allein gelassen habe, also natürlich überwacht, aber mal, dass sie sich auch alleine beschäftigen, dass es nicht dieses 24/7, ich muss sie beschäftigen ist und auch nicht 24/7 kuscheln, damit sie nur kuschelnd in den Schlaf finden. Irgendwie hat das dann angefangen, dass, also jetzt natürlich nicht, als sie Säuglinge waren, aber als sie dann ein bisschen älter waren und es mit dem Mittagsschlaf auch ganz gut geklappt hat, dass wir es eingeführt haben, dass wir so zusammen runterkommen, uns fertig machen, dann lesen wir immer noch ein Buch zusammen. Dann lege ich die beiden jeweils in ihr Gitterbettchen. Das ist bei uns auch sehr wichtig, dass es ein Gitterbett ist. Sonst sind die beiden nämlich so Raketen, dass sie, also wenn das jetzt ein offenes Bett wäre, ich glaube, dann würden die nicht wirklich zur Ruhe kommen. Mhm. Genau. Dann lege ich die eben jeweils in ihr Bett, gebe den Kuscheltier, mit dem die kuscheln, und dann lesen sie tatsächlich meistens ihren Kuscheltieren noch selber ein Buch vor. Und,
süß.
Genau. Und so haben wir das irgendwie eingeführt, dass wir meinten, jetzt kannst du ja noch mal dem Kuscheltier was vorlesen, geben dann immer noch so ein, zwei Bücher rein und dann gehe ich raus.
Mhm.
Und dann schlafen sie ein.
Okay, also du sitzt nicht jetzt eine Stunde bei denen.
Nee,
okay.
Beim Mittagsschlaf nicht.
Ja.
Also da ist es wirklich so, dass sie richtig gut alleine in den Schlaf finden. Also die weinen da auch gar nicht oder so. Die finden das auch ehrlich gesagt, glaube ich, total cool, dass sie mal alleine sind. Weil ich mir halt auch immer denke, die sind ja 24/7 mit ihrem Bruder zusammen. Also die haben ja wirklich...
Keine Me-Time.
Keine Me-Time. In eigentlich keiner Sekunde des Tages. Also weil immer der Bruder dabei ist. Wir haben einfach so gemerkt, dass sie das total toll finden, wenn die mittags dann für sich alleine in ihrem Bett sind. Und weil am Anfang haben wir die dann auch gekuschelt und Händchen gehalten und alles. Aber die hatten da halt auch gar keinen Bock drauf. Sondern ja, haben sich dann auch geäußert und uns vermittelt, dass wir gehen sollen.
Und kann ich irgendwie nachvollziehen.
Ja, oder?
Ja.
Voll. Also ich weiß nicht, weil am Anfang fühlt man sich dann ja schon so ein bisschen schlecht, wenn man so rausgeht und sein kleines Kind so allein einschlafen lässt. Aber jetzt im Endeffekt konnte ich es in meinem Kopf auch so ein bisschen umswitchen in, wie chillig ist das eigentlich.
Ja.
Genau, vor allem, weil wir halt diese Kuschel-Session abends machen. Also abends bringen wir sie meistens zusammen. Also es ist meistens so, dass einer sie bettfertig macht. Dann halten wir aber beide meistens noch Händchen jeweils. Also ich muss jetzt echt leider sagen, ich kann da keine wirklichen Tipps geben, wenn ich alleine bin oder Leon alleine bin, dann klappt es auch irgendwie. Ich glaube, weil die Jungs auch merken, dass halt nur einer zu Hause ist. Wir ziehen dann manchmal zum Beispiel die Betten einfach zusammen, dass man halt auch so mit beiden Händchen halten kann. Aber die sind jetzt auch in einem Alter, dass sie auch wirklich total verstehen, was man ihnen sagt. Und wenn der eine eben gerade mal eine Kuschel-Session braucht und der andere schon irgendwie runtergefahren und gut für sich ist, dann kann ich ihm das auch erklären und sage dann, hey, hör mal, ich muss jetzt mal kurz noch deinen Bruder kuscheln und danach komme ich zu dir. Und dann sagt er auch, okay. Also die sind echt, die sind da wirklich sehr, sehr einfach. Deshalb,
okay. Ja, da sind halt alle Zwillinge irgendwie auch anders. Ne?
Alle deswegen. Kinder. Aber du schaffst das. Von wem auch immer die Frage kam, du schaffst das bestimmt bald. Okay, dann gehen wir jetzt nochmal einen Schritt zurück in das Wochenbett. Eine Frage für Gina. Wie sollten sich Freunde im Wochenbett verhalten?
Ist auch eine Frage für dich natürlich. Du kannst ja gleich auch noch sagen, wie du es gehandhabt hast. Aber wir waren gestern Abend bei Freunden zum Essen und die haben uns den Tipp gegeben, erstmal in der Klinik sich so gut abschotten, wie es geht. Also den Bekannten halt auch sagen, dass sie jetzt nicht in die Klinik unbedingt kommen sollen. Mhm. Also Eltern ist nochmal was anderes, ne? Beziehungsweise
da dürfen die das jetzt überhaupt schon wieder? Ist Corona jetzt so locker, dass man das darf?
Ich glaube tatsächlich. Also
okay.
Es ändert sich ja dann auch, es wird ja immer lockerer.
Ja.
Und als ich das letzte Mal nachgefragt habe, durften Besucher dann für eine gewisse Zeit halt irgendwie rein. Das ist aber ja auch ganz gut, dass es so abgegrenzt ist, dass da jetzt nicht den ganzen Tag jemand vorbeikommen kann. Und dann haben unsere Freunde auch gesagt, und auch im Wochenbett waren die eine ganze Woche total abgeschirmt.
Mhm.
Und das war jetzt irgendwie nochmal ein Impuls, den wir gestern bekommen haben. Aber ich kann es ehrlich gesagt von meinem Gefühl jetzt würde ich sagen, erstmal abwarten, wie es mir geht, wie wir mit der Situation klarkommen, wie überfordert wir sind, wie vielleicht freuen wir uns ja auch total, wenn Leute vorbeikommen und sie die Babys kennenlernen können.
Voll.
Aber ich glaube, generell ist es schon ein guter Tipp, wenn die Freunde einfach fragen, was könnt ihr brauchen? Sollen wir euch einen Kuchen backen? Sollen wir euch ein Bananenbrot vorbeibringen?
Ja.
Ich glaube, das sind so die Sachen, die ich bisher gehört habe, die einfach total wertvoll sind.
Genau.
Und wenn sie hochkommen, dann nicht zu lange bleiben, weil man sich auch dann nicht die ganze Zeit kümmern kann und dann eher vielleicht ein schlechtes Gewissen kriegt. Wie war das denn bei euch?
Ja, also kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Ich glaube, das Coolste, die coolste Art, wie sich Freunde im Wochenbett verhalten können, ist, irgendeine Dienstleistung zu erbringen, tatsächlich. Also sowas wie...
Ohne Bezahlung.
Ohne Bezahlung. Mit Bezahlung, mit Baby-Kuscheltime. Also was echt total viel wert ist, ist, wenn Freunde einkaufen gehen oder noch besser schon fertiges Essen mitbringen. Das ist einfach super cool und auch super cool, wenn man sie nicht danach fragen muss, sondern sie das einfach machen. Ansonsten haben wir uns aber auch so unheimlich über Besuch gefreut. Also weil irgendwann, na klar, so die erste Woche trefft ihr wahrscheinlich niemanden. Dann ist man auch so bereit dafür und hat auch so Lust, ein bisschen anzugeben. Und
aber schon angekündigter Besuch, oder? Oder
ja.
Kamen eure Leute spontan vorbei?
Nee, stimmt, das auf keinen Fall. Also das würde ich, glaube ich, nicht empfehlen, weil im Wochenbett ist es halt wirklich, da geht es teilweise ja schon ein bisschen drunter und drüber, weil sich alle erstmal eingrooven müssen. Da hätte ich das, glaube ich, als ein bisschen unangenehm empfunden, wenn plötzlich jemand vor der Tür stehen würde. Außer es ist halt irgendwie die allerengste Freundin, die dann was vorbeibringt und dann wieder geht oder so.
Habt ihr sonst noch von irgendwas total profitiert im Wochenbett? Also irgendwie eine gewisse Einkaufs-App genutzt oder euch irgendwie was online liefern lassen?
Leon ist dann eigentlich ganz normal einkaufen gegangen und er fand das, glaube ich, auch ganz cool, weil er dann halt auch mal rausgekommen ist, so ein bisschen back to normal life. Ansonsten haben uns sehr viele Pakete erreicht von Freunden. Das war natürlich richtig, richtig schön. Ja, es ist einfach so eine ganz besondere Zeit irgendwie. Ist schon richtig, richtig schön und besonders. Alle Leute sind so heiß darauf, den Nachwuchs kennenzulernen. Man selber ist so unheimlich stolz. Und dann auch diese ersten Zusammentreffen so mit den engsten Freunden. Ich finde, das ist auch sowas, so die Gesichtsausdrücke von den Leuten vergisst man halt irgendwie auch nie.
Ja. Schön. Und kannst du dich noch dran erinnern, als du dann das erste Mal raus bist, also als ihr quasi den ersten Spaziergang zu viert gemacht habt, wart ihr da unsicher oder war das einfach nur ein Glücksgefühl?
Ja, da kann ich mich noch voll gut dran erinnern. Das war ungefähr nach einer Woche tatsächlich erst, weil mir ging es nicht so gut. Ich hatte schon noch ziemliche Schmerzen und konnte nicht wirklich laufen.
Da könnt ihr nochmal in unsere Geburtenfolge reinhören. Genau. Da geht es um Kaiserschnitt unter anderem, Bauchgeburt.
Dann sind wir einmal um den Block. Einmal haben wir es um die Ecke geschafft und dann mussten wir umkehren, weil es bei mir einfach nicht ging. Also es hat noch super weh getan zu laufen. Dann hatte ich erst so, als ich dann ja gefühlt nach 10 Schritten sagen musste, es geht nicht mehr, wir müssen umdrehen, hatte ich erst so eine kleine Krise. Und dann, als wir aber wieder zu Hause waren, hatte ich so einen richtigen Adrenalinschub und so einen heftig gute Launeschub plötzlich, weil ich einfach nach einer Woche mal wieder an der frischen Luft war und es mir so gut getan hat.
Mhm.
Ja, dann wird es ja auch von Tag zu Tag besser und man läuft schneller, als man gucken kann.
Und das ist jetzt vielleicht ein krasser Übergang, aber ich weiß, dass 2 Fragen zum Thema Reisen kamen. Mhm. Einmal Reisen in der Schwangerschaft und dann auch Reisen mit den Zwillingen. Da kann ja vielleicht erst ich erzählen, wie ich es in meiner Schwangerschaft jetzt gemacht habe mit Reisen.
Ja, voll gern.
Und dann kannst du es ja für euch beantworten, wie auch eure erste Reise, glaube ich, war. Das war, glaube ich, auch eine Frage.
Ja.
Da hast du, glaube ich, eine gute Geschichte zu erzählen. Also ich bin tatsächlich bis jetzt vor kurzem unterwegs, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber haben wir in der letzten Folge erzählt, uns mit einem kleinen Wellness-Wochenende noch belohnt. Da war ich in der 34. Woche, sind wir jetzt aber nicht besonders weit weggefahren, um einfach ja die Sicherheit zu haben, dass wir schnell in einer Klinik sein können, sollte irgendwas passieren. Aber ich war da ehrlich gesagt wenig beunruhigt und konnte mich auch gut entspannen. Und die richtig letzte weite Reise haben wir nach Weihnachten und um über Neujahr in die Nähe von Barcelona gemacht, also ziemlich weit weg. Da war ich irgendwie 28. oder 29. Woche und das würde ich auch, wenn es einem gut geht. Wenn es keine Risiken gibt. Ich meine, klar, eine Zwillingsschwangerschaft ist eine Risikogeburt, aber ich war fit. Es gab keine Bedenken von der Frauenärztin. Also ich habe da nochmal nachgefragt, ob ich verreisen kann. Und meint sie, ja, machen Sie alles, was Ihnen gut tut, was sich gut anfühlt. Und so würde ich es, glaube ich, immer wieder handhaben. Also nicht aus irgendeiner falschen Unsicherheit sich Sachen nicht so gönnen. Ne? Also das hat einfach so gut getan, dieser Urlaub und die Sonne.
Oh,
und
so gut Sonne.
Es war einfach...
Da hat sie durchgeschüttet, das weiß ich noch.
Ja, es war einfach traumhaft. Es war zwar auch kalt, aber es war am Meer, es war Sonne. Es hat uns so gut getan und ich bin total froh, dass wir das noch gemacht haben. Und deswegen würde ich jedem auch dazu raten, dass man auch mit einer Zwillingsschwangerschaft noch verreisen kann, wenn es einem gut geht.
Voll, auf jeden Fall. Ja, dann kann ich ja anschließen, indem ich von unserer ersten Reise erzähle. Und zwar da waren die Jungs ein paar Monate alt, hat Leon einen Camper für uns ausgebaut und mit dem sind wir dann losgefahren, als die Jungs so 8 Monate waren. Wir sind im Endeffekt, kann ich sagen, sehr, sehr naiv an das Ganze rangegangen. Mhm. Also wir machen schon sehr lange Reisen mit Campern. Für uns ist das halt einfach so eine unheimliche Freiheit. Wir fahren eigentlich jeden Tag dann einfach an einen neuen Ort, stellen uns hin, wo es wunderschön ist. Ja, lieben halt so ein bisschen dieses ganz zwanglose, freie Stehen in der Natur.
Auch autark steht ihr dann wahrscheinlich,
genau,
oder?
Genau, wir stehen autark. So dachten wir, machen wir das eben mit den Kindern auch, alles ganz spontan. Und ja, es war eine Katastrophe. Also es war, nee, also man kann es wirklich zusammenfassen, es war eine Katastrophe, weil wir nichts geplant hatten. Also wir dachten halt wirklich, wir machen es wie sonst auch, wir fahren spontan, wenn es uns nicht gefällt, fahren wir weiter. Und es geht einfach nicht, wenn die Kinder so klein sind. Man braucht irgendwelche Pläne, weil was wir halt irgendwie nicht bedacht haben, ist, dass ich als Beifahrerin ja nicht die ganze Zeit im Auto am Handy hängen kann und uns neue Plätze aussuchen kann, sondern vielleicht Kinder bespaßen muss. Deshalb war es einfach, es ging ziemlich drunter und drüber. Auch tatsächlich Strand mit 8 Monate alten Kindern war gar nicht so cool, weil das gerade die Phase ist, wo die sich alles in den Mund stecken. Also mein einer Sohn hat erstmal eine komplette Gesichtsbremse gemacht auf dem Sand. Ouch. Und ja, es war echt, war wild. Im Endeffekt natürlich trotzdem voll cool, dass wir es gemacht haben und wir sind dadurch irgendwie noch enger zusammengeschweißt worden. Aber also ich habe tatsächlich jeden Abend geheult, weil ich, weil ich so fertig war und ich mir das halt so wunderschön alles vorgestellt habe, weil es waren dann halt auch so Momente, von denen ich einfach ewig geträumt habe, weißt du, im eigenen Camper mit meinen eigenen Kindern. Also es gibt einfach andere Regeln mit Kindern und die Kinder wollen halt gerade am schönsten Moment des Tages ins Bett gebracht werden, wenn die Sonne untergeht und dazu kommen dann noch irgendwelche Zähne und für die sind es ja auch total viele Eindrücke. Man kann halt nicht jeden Tag einfach weiterfahren und das Touri-Programm durchziehen und es war für uns echt so ein kleiner Realitätscheck, so krass. Zwillingseltern heißt nicht, dass man nicht mehr reisen kann, aber generell einfach Reisen mit Kindern ist ein anderes Reisen als ohne Kinder.
Mhm.
Also das ist klar.
Also war so das größte Learning, dass man auf jeden Fall mehr planen muss,
ja,
mehr die Route sich zusammensuchen muss und sich eben dann doch dem Rhythmus der Kinder anpasst.
Genau. Mhm. Also man braucht meiner Meinung nach oder wir brauchen einfach eine grobe Route. Wir können das nicht mehr alles so spontan Larifari machen. Und wir haben jetzt mittlerweile einen richtig guten Rhythmus für uns. Ja, campen ist auch einfach oder wir waren jetzt länger auch nicht mehr. Vielleicht ist es jetzt anders, weil sie jetzt schon so viel verstehen. Zu den Zeiten, wo wir mit ihnen campen waren, ja, konnte man denen halt noch nicht so viel erklären. Da war es dann schon auch anstrengend, also diese Camper-Situation an sich, weil man hat halt nur so einen mini kleinen Raum. Dann hat man halt eigentlich nur das Bett, auf dem die sich aufhalten können und spielen können. Deshalb haben wir es dann angefangen, dass wir gesagt haben, wir machen es immer so 2 Tage Campen, 2 Tage Hotel. Das ist eigentlich ganz gut, weil dann hatten wir immer so unsere grobe Route, weil wir die Hotels im Voraus buchen. Und dann haben wir aber immer diese 2 Tage Puffer zwischendurch, wo wir dann halt anhalten können, wo es uns gerade gefällt.
Das ist ein super Tipp.
Genau, ja. Das ist jetzt eigentlich für uns so der optimale Weg, wie wir mit den beiden reisen, weil an sich ist Campen mit den beiden auch wunderschön. Weiß nicht, 3 Wochen jetzt zumindest mit einjährigen Kindern im Camper ist schon heavy. Also jetzt auch nicht nur wegen dem Platz, sondern auch einfach zum Beispiel wegen Wasser.
Mhm.
Also man braucht ja laufend Wasser und ja, da können ja schon die ein oder anderen Unfälle passieren,
ja,
windeltechnisch. Und das ist halt auch nicht so cool, wenn man dann so, ja, 2 Wochen auf so vorgekackten Sachen irgendwie sitzt.
Riecht dann im Camper auch nicht so gut.
Genau. Ja, so viel zum Reisen. Eine Frage fand ich noch voll interessant und zwar sollten wir mal bitte ein bisschen über den Prozess der Namensfindung erzählen und ihr seid ja gerade mittendrin, also fang gerne an.
Also Status quo ist, wir haben noch nicht beide Namen und sind gerade auch ein bisschen ja am Straucheln, weil wir einen Namen schon von Anfang an haben. Also nur kurz hier zur Info, wir werden die Namen jetzt hier im Podcast nicht nennen, weil vielleicht könnt ihr es euch vorstellen, je mehr Leute das dann hören, desto mehr mischen sich dann auch ein, deswegen nennen wir die Namen nicht.
Aber würdest du eure Namen generell teilen, später mal?
In der Öffentlichkeit, meinst
genau.
du? Ist natürlich auch nicht meine alleinige Entscheidung.
Ja.
Ich glaube eher nicht.
Okay, ja.
Würde ich, glaube ich, auch eher so machen wie du. Stand jetzt, wir haben einen Namen, da sind wir uns eigentlich schon von Anfang an sicher. Ich weiß gar nicht, wie wir auf den gekommen sind. Den haben wir, glaube ich, in einer App gefunden. Es gibt eine App, die heißt wie eine Dating-App, nur mit einem anderen Buchstaben vorne dran. Die ist mit Kindernamen. Da kann man sich quasi...
Heißt die denn Kinder, oder?
Die heißt Kinder, ja.
So.
Und die installiert sich jeder Partner quasi auf seinem Handy und dann kann man swipen, wie bei der...
Ach, und dann habt ihr ein Match.
Und dann hat man ein Match.
Ach, wie witzig.
Und die gematchten Namen erscheinen dann in einer Liste. Und dann gibt es natürlich noch eine Liste mit den Namen, die ich geliked habe und den Namen, die Leon geliked hat. Und da haben wir den ersten Namen gefunden. Und dann haben wir die App aber ziemlich schnell durchgehabt. Also
sag mal ein paar Matches, die ihr hattet, aber die ihr nicht nehmen werdet.
Wir hatten, glaube ich, Moritz, Matti.
Oh, Matti finde ich richtig süß.
Matti ist auch ein süßer Name, aber der kommt, glaube ich, ziemlich häufig vor.
Matti war voll einer meiner Favoriten und dann meinte Leon, das geht nicht. Er hatte irgend so einen Typen in seinem Jahrgang, der so ein Kiffer wurde und das verbindet er immer.
Das ist halt immer so, immer wenn wir denken, wir haben einen guten Namen gefunden, kommt immer irgendwie, ach, da kannte ich mal einen oder das geht aus diesem oder dem Grund nicht. Also das kam bei uns einfach total häufig vor. Jetzt haben wir uns, weil wir eben, also mit dem zweiten Namen ist es so, dass wir beide Lieblingsnamen haben für das zweite Baby, aber der andere damit gar nicht einverstanden ist. Also es ist nicht so, dass wir eine Auswahl haben und nicht wissen, für welchen Namen wir uns entscheiden, sondern einfach gar nicht aufeinander kommen.
Wollt ihr denn auch Zweitnamen noch?
Eventuell, ja, aber ist jetzt nicht vorrangig.
Ja. Erstmal ein erster Name.
Genau, das wäre schon mal ganz gut bis zur Geburt, weil so in die Klinik fahren ohne...
Das ist krass.
Das trauen wir uns irgendwie nicht.
Ja.
Also da müssen wir jetzt, haben wir uns überlegt, die App nochmal zu deinstallieren und nochmal von vorne anzufangen. Vielleicht sind ja auch ein paar neue Namen inzwischen dazugekommen, weil die Auswahl war jetzt nicht besonders.
Guck doch auch einfach online nach Namenslisten.
Ja, das machen wir natürlich auch. Also wir googeln da und bei Pinterest gucke ich und habe schon alles durch. Und wir haben natürlich eine Notiz-App, wo wir uns gegenseitig immer wieder Namen vorlesen. Mhm. Aber Stand jetzt schwierig.
Also Stand jetzt bei euch, einer ist fix, einer noch nicht.
Ja.
Okay, dann frage ich nächste Woche nochmal, wenn wir mit den Leons hier sitzen, ob sich was geändert hat.
Ja,
bei uns, also ich fand es auch super schwierig. Also generell, ich habe schon seitdem ich 13 bin, eine Namensliste, würde ich sagen, auf meinem Handy, wie ich irgendwann mal meine Kinder nennen möchte. Der Namensgeschmack hat sich natürlich deutlich verändert. Ich glaube, früher stand da sowas wie Roxy und sowas drauf oder Bella.
Keine Bella Ahnung. Ist aber süß.
Ja, Bella ist ganz süß, aber jetzt nicht mehr so... gerade mein Geschmack.
Mhm.
Sorry, falls eine Bella zuhört. Dann hatte ich eben diese Namensliste. Leon hatte noch keinen Plan. Dann habe ich ihm da so ein bisschen meine Favorites vorgelesen und wir sind aber auch gar nicht auf einen Nenner gekommen. Dann haben wir irgendwie einen Abend einfach mal auch so ganz viele internationale Listen durchgelesen. Leon hat einen Namen vorgeschlagen, den ich sehr schön fand. Der ist es im Endeffekt auch geworden. Und dann habe ich einen vorgeschlagen, den ich als Mädchen- und Jungnamen mir notiert hatte, also es ist ein Unisex-Name. Generell habe ich so die Erfahrung gemacht, wenn man Sachen öfter vorschlägt, so desto öfter ich es vorschlage.
Desto Leon, blöder fand er das.
Nee, desto besser findet er es irgendwie.
Also andersrum.
Leon vergisst dann oftmals, dass ich ihm schon mal was vorgeschlagen habe und dann findet er es vom einen auf den anderen Tag irgendwie doch ganz gut. Und diesen Namen hatte ich ihm halt schon ungefähr 3-mal vorgeschlagen und er fand ihn immer aber blöd. Aber ich fand ihn halt so toll, dass ich dachte, ich probiere es nochmal und nochmal und nochmal. Er fand es halt leider immer doof. Und dann, als wir gerade diesen Abend hatten, wo wir diese Namenslisten durchgegangen sind, schießt es plötzlich so aus ihm raus, boah, mir ist gerade so ein cooler Name eingefallen. Also den habe ich mir gerade ausgedacht. Hör mal, so und so. Und ich so, hä? Den habe ich dir halt schon 18 Mal vorgeschlagen. Was? Nein, den habe ich mir doch gerade ausgedacht. So kam das dann, dass er dachte, er hat sich meinen Lieblingsnamen ausgedacht. Irgendwie nicht mehr daran erinnern konnte, dass ich ihm den schon 1000 Mal vorgeschlagen hatte. Dann waren wir uns da dann auch einig und es war eigentlich ganz cool, weil so hatte jeder von uns mehr oder weniger einen Namen bestimmt. Dann gibt's, also ich fand es bei Zwillingen sehr schwer, weil mir war irgendwie wichtig, dass die Namen nicht gleich klingen.
Mhm.
Jetzt nicht Hanni und Nanni, aber trotzdem zueinander passen.
Ja, das finde ich auch schwierig.
Also das ist jetzt, keine Ahnung, nicht Ida und, keine Ahnung, ein super, super langer Name ist. Ja, irgendwie fand ich es schon wichtig, dass die auch miteinander matchen, ohne dass sie matchen.
Ja.
Dann ist natürlich bei uns, bei euch ja auch, weil ihr nicht verheiratet seid, noch die Nachnamensfrage gewesen. Es waren so sehr viele Namen, auf die man sich einigen musste. Aber bei uns war es ganz cool, weil für mich war irgendwie klar, dass sie meinen Nachnamen annehmen. Und für Leon war das auch gar kein Problem. Und Leon hat tatsächlich einen Zweit- und einen Drittnamen. Und diese haben wir dann als den Zweitnamen übergeben und es war dann irgendwie voll schön, weil so haben sie jetzt meinen Nachnamen und Leons Zweitnamen. Jetzt ist so von
sehr
uns
stimmig.
Beiden, genau, jetzt ist uns von uns beiden irgendwie da was drin mit den Namen. Das fand ich ganz schön.
Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du irgendwie mit einem Namen nicht mehr so zufrieden warst oder bis heute total glücklich mit eurer Namensfindung?
Nee, ich bin bis heute richtig glücklich.
Ja.
Könnte mir jetzt auch gar nicht vorstellen. Also oft wird man dann auch irgendwie gefragt, ob die Namen nicht lieber hätten getauscht werden sollen oder so. Aber nee, für mich war das, also es ist voll klar.
Passt
Kind
einfach
A
total
heißt
gut.
A und der Name passt perfekt.
Ja.
Und bei Kind B ist es genauso.
Ja. Ich hoffe auch, eigentlich ist meine heimliche Hoffnung, dass wir noch so eine Eingebung irgendwie haben, ne? Dass wir irgendwie zusammensitzen und uns beiden oder wir jemanden kennenlernen oder ein Kind sehen oder hören, wie es genannt wird und dann sagen, ah ja, das ist es so.
Ja.
Darauf warte ich gerade noch, aber jetzt tickt halt die
Uhr.
Also
wir waren uns bei dem einen Namen auch dann noch sehr lange so ein bisschen unschlüssig, weil wir dann dachten, der ist schon sehr schön, aber es ist nicht so ein 1000% Ja wie bei dem ersten Namen, den wir bestimmt hatten. Und dann haben wir auch immer noch so ein bisschen auf was Besseres gewartet, was gekommen ist. Aber es kam einfach nichts, was uns so überzeugt hatte wie dieser Name. Und dann, als wir im Urlaub waren, waren wir irgendwie auch am Strand und meinten so, komm, wir schreiben jetzt die Namen in den Sand und damit ist es fix.
Mhm.
Und dann, das war auch irgendwie voll gut, weil dann hatten wir es so bestimmt.
Das ist aber auch was ich manchmal mache, wenn ich so wieder eine Namensidee habe, dass ich es mir dann einmal aufschreibe, um zu sehen, wie es auch so geschrieben aussieht.
Ja.
Ne? Also das vielleicht noch so als kleiner Trick, weil dann merkt man auch, oh nee, vielleicht klingt es doch zu ähnlich oder doch zu unterschiedlich lang. Ne?
Mhm.
Wenn die Schreibweisen einfach zu lang sind, ja alles so Sachen.
Ach, und bei uns kam auch noch dazu, wir heißen ja Lina und Leon. Und ich finde total viele Namen mit L super, super schön bei Jungen und oder vor allem bei Jungen. Irgendwie hatte ich aber auch das Gefühl, wir können jetzt keinen Namen mit L nehmen, weil zweimal L, keine Ahnung, Lina, Leon, Lukas und
Linus,
das ist echt ein bisschen zu kitschig. Und aber Lina, Leon, Linus und Alexander ist auch ein bisschen kacke, weil dann ist der Alexander voll ausgeschlossen. Und ja, deshalb sind meine ganzen Favorite-Namen auch direkt einmal ausgeschmissen worden.
Ja. Und eben, es gibt ja so viele Fragen bei so Zwillingsnamen. Will man, dass sie die gleichen Anfangsbuchstaben haben?
Ja.
Weil dann heißen sie abgekürzt halt immer gleich, ne?
Mhm.
A. Kutkat in meinem Fall.
Ja.
Oder, ne, wenn man dann unterschiedliche Buchstaben haben. Also, ja, ein tiefes Fass.
Auf jeden Fall.
Das waren jetzt ein paar eurer Fragen, die wir beantwortet haben. Vielen Dank nochmal für alle, die uns was geschickt haben. Und nächste Woche werden an diesem Tisch mit uns die beiden Leons sitzen. Die könnt ihr natürlich dann auch nochmal löchern. Dann werden wir wieder einen Aufruf machen.
Und ein paar Fragen konnten wir jetzt oder wollten wir auch noch nicht beantworten, weil die voll gut in nächste Woche reinpassen.
Genau, die werden wir dann zusammen mit den beiden Leons beantworten. Genau, wie immer empfehlt unseren Podcast gerne weiter, aktiviert das Glöckchen bei Spotify, dann bekommt ihr immer mit, wenn wir eine neue Folge hochladen. Gebt uns gerne eine Bewertung ab, das hilft, dass der Podcast auch von anderen gefunden wird. Ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.